Ja, das Thema heute heißt, die Ekklesia sein Gemachtes. Und wer sich erinnert, da gab es schon mal einen ersten Teil. Und wir wollen heute den zweiten Teil dieses Themas behandeln. Es geht um Epheser Kapitel 2. Und ich will wegen des Zusammenhangs die Verse nochmal alle lesen. Epheser 2, Verse 1 bis 10. Heute geht es ja um die Verse 6 bis 10, den zweiten Teil. Aber es ist sehr wichtig, dass man den Zusammenhang hört. Ich will auch noch kurz ein paar Worte sagen zu dem ersten Teil, damit man den Anschluss hat. Und dann schauen wir, was auch im zweiten Teil für uns an praktischen Dingen gesagt wird. Also Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Da heißt es, auch euch machte er lebend, müsste man anfügen, im Grundtext steht da gar nichts. Auch euch, die ihr Erstorbene seid in euren Danebenfällen und Verfehlungen, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieses Kosmos, gemäß dem Anfänglichen, das ist der erste Engel, der Autorität der Luft des Geistes, der nun in den Söhnen der Unfügsamkeit oder des Ungehorsams innen wirkt, in welchem auch wir uns einst alle bewegten, in den Begierden unseres Fleisches, tuend den Willen des Fleisches und der Sinne, und waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist in Erbarmen um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, machte auch uns, die wir in den Danebenfällen Erstorbene sind, zusammen mit dem Christus lebend. In Gnade seid ihr Errettete. Das war der Teil 1. Heute auch erweckte er uns zusammen und setzte uns zusammen nieder in den Aufhimmlischen, wird noch erklärt, in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Äonen den überragenden Reichtum seiner Gnade in Milde an uns erzeige, in Christus Jesus. Denn in der Gnade seid ihr Gerettete, durch Glauben, und dies nicht aus euch. Gottes Schenkgabe ist es, nicht aus Werken, auf das nicht irgendeiner sich rühme. Denn wir sind sein Gemachtes, unser Thema, in Christus Jesus, geschaffen worden aufgrund guter Werke, die Gott vorher bereitete, auf dass wir in ihnen wandelten. Ja, soweit der Text. Um das nochmal mit anderen Worten zu sagen, wir haben also im ersten Teil gelernt, dass, weil wir sein Gemachtes sind, schon das Thema sagt es ja, wie das hier die Verse ausdrücken, dass er mit uns alles gemacht hat. Das heißt, wir haben gelernt, dass wir Verfehler, Sünder, Danebentreter sind, waren und sind. Wichtig war das sind. Es hat sich ja daran nichts geändert, rein optisch. Dass wir früher unter dem Geist dieses Kosmos Verfehler waren und in diesem Geist gewandelt sind. Und dann hat Gott alles geändert und hat uns in Christus hineingenommen durch die Treue und unseren Glauben in Kombination. Und die Folge davon ist, dass wir zwar immer noch schuldig sind und Verfehler, aber für Gott als gerecht gelten, weil in Christus für alles bezahlt worden ist. Da gab es diesen Hinweis, früher waren wir unschuldig schuldig, weil wir von Adam abstammen. Heute sind wir immer noch schuldig, aber unschuldig, weil Christus für uns bezahlt hat. Also vom unschuldig schuldig zum schuldig unschuldig. Klingt kompliziert, aber wir haben es letztes Mal erklärt. Ihr werdet euch sicher daran erinnern. Und heute geht es darum, dass wir jetzt, wie schon der Ausklang auch des ersten Teiles uns sagte, in dem Christus eine ganze Reihe von neuen Umständen vorfinden, die unser Glaubensleben und unser Bewusstsein, unser Dasein bestimmen. Da geht es also darum, dass wir mit ihm erweckt worden sind. Frage, wie ist das zugegangen, dass wir mit ihm sitzen auf dem Thron im Himmel, dass wir in der Gnade gerettet sind und dafür gar nichts gemacht haben, das viele nicht glauben können, das muss man ja mal näher betrachten. Und dass unsere Werke dabei überhaupt keine Rolle spielen, das klingt schon sehr mutig, auch für viele Glaubende, die das eben nicht glauben können. Und dann die Feststellung, dass Gott Werke vorherbereitet hat. Und das ist der Höhepunkt auch der heutigen Besprechung. Werke hat Gott vorherbereitet. Was sind das für Werke? Und was noch wichtig ist, in diesem Vers steht eine Präposition, um es grammatisch auszudrücken, die nicht heißt, wir sind zu guten Werken geschaffen, sondern wir sind aufgrund guter Werke. Oder wie Gott hat, nochmal ganz langsam, wir sind geschaffen worden aufgrund guter Werke, genauso steht es da. Und da muss man auch mal drüber nachdenken, wie das denn wohl zusammenhängt. Gut, das ist der Vorgriff. Wie gewohnt möchte ich die Verse im Einzelnen betrachten. Beim Vers 6 beginnen. Wer seine Bibel mit hat, kann auch die Bibeltexte mit aufschlagen. Ich mache das ziemlich langsam, also damit man auch mitkommt. Blätter auch selber die Bibeltexte nach, damit wir dann auch noch darüber nachdenken können, was denn da noch geschrieben steht. Also im zweiten Teil fängt es damit an, dass uns hier das Wort sagt, auch erweckt er uns zusammen mit dem Christus, könnte man ergänzen, und setzt uns zusammen nieder in den aufhimmlischen Bereichen, füge ich an, in Christus Jesus. Gut, also zusammen erweckt. Wie kannst du denn mit Christus zusammen erweckt sein? Wie ist denn das zugegangen? Wann ist denn das passiert? Wer hat denn das gemacht? Das wäre ja wichtig zu wissen. Geht das überhaupt? Und ich möchte versuchen, mit zwei Bibeltexten das etwas zu unterstützen. Kolosser 2, Vers 12, ja, der erste Text. Kolosser Kapitel 2, Vers 12, besonders im zweiten Teil des Verses, da heißt es hier, dass wir in dem Christus, nämlich in welchem, ihr auch zusammen erweckt wurdet durch die Treue des Innenwirkens des Gottes, der ihn aus den Erstorbenen erweckte. Also wir sind zusammen mit ihm erweckt worden, durch die Treue Gottes. Wie war er treu? Weil er ihn aus Erstorbenen erweckte. Also er hat den Christus aus den Erstorbenen, Gestorbenen, Tode gefällt mir nicht, das wisst ihr, weil die sind nicht tot, aus den Erstorbenen oder Gestorbenen erweckt. Und deshalb sind wir mit ihm zusammen erweckt worden durch seine Treue. Und jetzt kannst du mal fragen, wann ist denn das gewesen? Also nach meiner Bibelkenntnis ist Christus vor fast 2000 Jahren erweckt worden aus den Erstorbenen. Also müsste die Leibesgemeinde, wenn du dazugehörst, du und ich, müssten wir zu dieser Zeit mit ihm erweckt worden sein. Daran merkst du schon, dass meine Werke, mein Wirken, mein Glaube, den ich heute haben darf, mit diesem Umstand überhaupt nichts zu tun hat, weil Gott das sozusagen als Vorleistung in seiner Treue in Christus schon längst gemacht hat. Dort steht hier in dem Kolosserbrief, in dem Vers, steht das also ganz wörtlich. Ich möchte das nochmal wörtlich sagen, weil in vielen Bibeln kann man das nicht so deutlich erkennen. Hier steht wörtlich, durch die Treue des Innenwirkens des Gottes ist das passiert. Also Gott hat mit seiner Energie, Innenwirkung heißt ja Energie, hat das mit seiner Energie gewirkt. Ja, jetzt kannst du sagen, das ist vielleicht eine besondere Sichtweise des Apostel Paulus. Und ich finde es ja immer köstlich, dass die anderen das im Grunde auch so sehen, das vielleicht mit anderen Worten ausdrücken. Lasst uns mal noch schauen, was Petrus dazu sagt. In 1. Petrus 1 im Vers 3, da können wir staunen. 1. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der, der gemäß seinem vielen Erbarmen uns wiederzeugte, hinein in lebende Erwartung durch Auferstehung Jesu Christi aus Erstorbenen. Wie ist unsere Wiederzeugung, ja, die stattgefunden? Petrus sagt, hinein in lebende Erwartung durch Auferstehung Jesu Christi. Also die Auferstehung Jesu, oder wie Paulus sagt, das Erwecken des Christus war die Voraussetzung, dass wir eine lebende Erwartung haben. Was würde uns unser Glaube nutzen, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Die Antwort weiß jeder, gar nichts. Und jetzt ist auch klar, dass wir sehen, es ist das Handeln Gottes. Er hat es gemacht. Er hat die Voraussetzung geschaffen und er hat uns zusammen mit ihm lebend gemacht, gemäß den Worten des Paulus. Und jetzt geht es ja noch weiter hier im Epheser. Er sagt ja auch noch, dass wir zusammen sitzen. Und wir wollen im Kolosserbrief nochmal ein paar Verse lesen. Der Kolosserbrief ist ja sehr, sehr intensiv auf dieses Thema abgestellt, wenn es um den Heilsplan Gottes geht. Und Kolosser Kapitel 1, Vers 24 wäre der Vers, der an den Epheserbrief anschließt, weil Epheser und Kolosser sehr viel Übereinstimmung haben. Übrigens deswegen sagen manche Theologen, der Kolosserbrief, den hat jemand geschrieben, der den Epheserbrief abgeschrieben hat. Gut, ist ein Argument, da muss man nicht drüber reden. Wir glauben, dass die ganze Schrift inspiriert ist und damit auch der Kolosserbrief ein solcher ist. Also 1 Vers 24 heißt es, nun freue ich mich in den Leiden für euch und fülle in meinem Fleisch die Ermangelungen der Drängnisse des Christus auf für seinen Leib, welcher die Versammlung ist oder die Ekklesia, die Herausgerufene. Also wichtig hier, Paulus sagt, wie am Ende des Kapitels 1 im Epheserbrief, die Leibesgemeinde, die Ekklesia, wenn du ein Glied am Leibe des Christus bist, dann du und ich, wir beide zusammen sind sein Leib. Und wenn wir der Leib des Christus sind und er das Haupt ist und du dir jetzt vorstellst, das wäre eine Person, und dieser Christus sitzt auf dem Thron zu Rechten Gottes oder in Rechtsgewalt Gottes, dann ist auch klar, dass der Leib logischerweise auch dort sitzt. Oder ist es bei dir anders? Also dein Kopf ist hier und dein Leib liegt noch daheim im Bett oder wie? Sondern wir sind ja mit Kopf und Leib hier und sitzen auf dem Stuhl. Also wenn die Bibel uns sagt, er hat uns zusammen mit dem Christus in den aufhimmlischen Bereichen, über die wir noch reden, hingesetzt, dann sitzen wir mit ihm dort. Auch wenn du heute hier sitzt. Das heißt, juristisch, geistlich, wertig gesehen, sind wir mit ihm in diesem Zustand versetzt worden. Und das ist zusammen mit ihm geschehen, heißt es hier. Zusammen, ist ganz wichtig. Und wann ist das zusammen geschehen? Zusammen geht nur, wenn er sozusagen den Anfang gemacht hat. Wenn es bei ihm noch nicht passiert wäre, würde das zusammen nicht stimmen. Also sind wir zusammen mit ihm gesetzt. Solange wie er dort sitzt und immer wenn ein Glied am Leibe des Christus hinzugefügt wird, sitzt es mit dort. Und das geht nun schon fast 2000 Jahre so. Also immer wenn einer zum Glauben kommt und dieser Leibesgemeinde zugeordnet ist, sitzt er mit ihm auf dem Thron im Himmel. In Kapitel 1 und Vers 13 des Kolosserbriefes, ein Stück zurück, lernen wir noch was. Da heißt es, welcher uns birgt aus der Autorität der Finsternis und versetzt, wohin? Hinein in die Regentschaft des Sohnes seiner Liebe. Also die Glaubenden werden in die Regentschaft, Regierung, Herrschaftsform des Christus hinein versetzt. Wir haben im ersten Teil gelernt, dass wir früher unter der Herrschaft des Geistes dieses Äons gelebt haben. Wir waren Sünder und haben gemacht, was der Geist wollte. Heute sind wir in der Regentschaft des Sohnes seiner Liebe verankert, sind immer noch Verfehler, machen aber, was dieser Herrscher will. Das heißt, wir haben ein Regierungswechsel hat sich vollzogen in unserem Leben. Von dem Herrscher der Finsternis zu dem Herrscher des Lichts. Von dem Bösen hin zu der Gnade, die in Person ja der Christus ist. Und darum geht es hier. Also, und wenn du jetzt wieder überlegst, wer hat das gemacht, dann gibt es nur eine Antwort. Er, nämlich Gott selber in Christus, hat das gemacht. Ich habe keinerlei Anteil daran, dass er das vor 2000 Jahren so gemacht hat. Dass das schon vor der Schöpfung so geplant worden ist von Gott. Niemand von uns konnte daran irgendetwas ändern. Und deshalb sagt Paulus im Kolosser Kapitel 3 dann, wo unsere Blickrichtung hingeht, Kolosser 3, Vers 1 und 2, wenn das so ist, wenn ich das glauben kann, dass ich mit ihm erweckt bin und zusammen sitze, dann müsste eigentlich das, was hier Kolosser 3, Vers 1 und 2 steht, für mich normal sein in meinem Leben. Da heißt nämlich, wenn ihr daher in dem Christus zusammen erweckt wurdet, sucht die Gegebenheiten droben, wo der Christus sitzt, in der Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also das, was da oben sich abspielt, das ist unser Sinnen und Trachten. Denn wir lernen aus der Schrift mit den wenigen Texten, die wir bisher gehört haben, dass wir juristisch, heilsgeschichtlich, rechtlich mit Christus als Leib dort sitzen. Das heißt, heute schon Regierungsautorität ausüben können. Und jetzt müsstest du auch, wenn du das zu Ende denkst, feststellen können, dass dann auch meine Gebete, mein ganzes Handeln in Christus universelle Auswirkungen hat. Wenn ich Teil dieses Leibes bin und mit ihm in Regierungsvollmacht auf dem Thron sitze, noch nicht für diesen Kosmos, aber für seine Regentschaft, dann hat das für alle, die in dieser Regentschaft sind, Auswirkungen auf die gesamte Gruppe. Also meine Gebete zum Beispiel und mein Denken hat Wirkung auf diese Gruppe, dessen muss ich mir bewusst sein. Was den ganzen Kosmos betrifft, da lernen wir aus der Offenbarung, dass das erst bei der siebten Posaune passiert, weil dann wird die Regentschaft auch auf den ganzen Kosmos ausgeweitet. Den beherrscht ja im Moment noch der Anfangsengel dieses Kosmos, über den wir vielleicht nachher auch noch etwas sagen. Gut, und jetzt gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20. Nämlich, wir haben ja in den vergangenen, auch im ersten Teil schon, in den vergangenen Wortdiensten immer wieder gehört, dass diese Umgestaltung hinein in das Christuswesen auch etwas Wachstümliches ist. Das heißt, das passiert juristisch, wenn du zum Glauben kommst, aber wie 2. Korinther 3,18 sagt, während wir diesen Christus anschauen, wird auch unser buchstäbliches Leben verändert und wir strahlen die Herrlichkeit Gottes hinein in diesen Kosmos als Zeugnis. Das sagt uns die Schrift. Und wir haben gelernt in diesen Versen, dass also die Veränderung im Glauben, die geschenkt ist, auch eine buchstäbliche Veränderung im ganz praktischen Leben bewirkt, sodass andere davon ein Zeugnis erhalten, was Gott mit uns gemacht hat. Würde also heißen, dass wir in unserer Veränderung hin in die Herrlichkeit des Christus hier schon einen Anfang nehmen und die Vollendung dann in der unsichtbaren Welt bei unserer, wie Paulus sagt, Hinauflösung, Verwandlung, Umgestaltung, ganz gleich wann das passieren mag, ist das dann vollendet. Also der Beginn ist hier und das Ende ist im Himmel, um es ganz einfach auszudrücken. Und jetzt gibt es in Philipper 3, Vers 20 einen ganz buchstäblichen Hinweis darauf, der leider in den meisten Bibeln unterdrückt wird. Und nur wenn man es ganz wörtlich liest, kommt dieses Wort zum Tragen, denn hier heißt es üblicherweise, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln oder unser Bürgertum ist in den Himmeln. Das stimmt auch, aber hier steht ein Wort, das heißt im Grundtext, unser Bürgerrecht oder Bürgertum fängt unten an in den Himmeln. Hier steht also dieses Wort unten anfangen. Damit kann wahrscheinlich oder können wahrscheinlich viele Übersetzer nichts anfangen, deswegen lassen sie das weg. Warum fängt denn das unten an? Wir haben ja eben gehört, dass das wachstümlich ist. Wenn wir mal wir haben über die Ordnung der Himmel gesprochen, ich glaube vor 2 Jahren oder wann in Holzhausen, das, wo wir hier leben, was über uns ist, ist ja der Lufthimmel. Dann kommen noch 2 Himmel, nämlich die Himmel, hebräisch duale Mehrzahl, deswegen 2. Und dann kommt der Himmel, in dem Paulus gewesen ist. Und dann gibt es noch den Bereich, das werden wir nachher noch sehen, wenn es um die aufhimmlischen Bereiche geht, das will ich gleich erklären. Noch das darüber. Es gibt noch einen darüber. Also innerhalb der Himmel bewegt sich eigentlich alles, was hier heilsgeschichtlich besprochen wird heute und das letzte Mal. Und wenn das fertig ist, dann sind wir über den Himmeln. Es gibt also den Bereich innerhalb der Himmel und über den Himmeln. Und wenn wir jetzt an diesen Philipper 3,20 denken, wo es heißt, unser Bürgerrecht fängt unten an, und wir das Wachstümliche im Sinn behalten, was uns ganz eindeutig in der Schrift gezeigt wird, heißt es also, mein Leben hier, von den Füßen angefangen bis zum Kopf, ist ja schon im Lufthimmel. Der fängt ja hier an. Also alles, was Luft ist, Atmosphäre, egal wie du es nennen willst, das wäre der erste Himmel, der Lufthimmel. Danach kommen die anderen Himmel. Also wir fangen hier an, werden hier verändert, strahlen hier schon die Herrlichkeit des Christus wieder nach 2. Korinther 3,18 und Philipper 3 auch, wenn du das ganze Kapitel liest, siehst du, wie wir verwandelt werden, in sein Bild umgestaltet und das passiert nicht von jetzt auf nachher, sondern ist eben wachstümlich. Deswegen hat Philipper 3,20 recht, es fängt unten an. Also hier fängt das an und geht bis in die Vollendung. Und das dürfe ich heute schon wissen, dass also meine Veränderung nicht erst passiert, wenn ich sterbe und bei ihm bin. Das ist natürlich ein großer Schritt nach Römer Kapitel 8, weil ich dann von meinem Leib freigelöst werde. Aber die Veränderung in sein Bild, die geschieht heute schon. Hier und jetzt werden wir Schritt für Schritt verändert, je nach Glaubensmaß und Glaubenslänge, bis hinein in die Herrlichkeit. Es fängt also unten an, genau wie es der Philipperbrief hier zum Ausdruck bringt. Und jetzt sagt dieser Vers, um den es ja hier heute Morgen geht, Epheser 2, Vers 6 noch, dass er uns zusammen hingesetzt hat in den Aufhimmlischen. Und weil das oft sehr missverständlich ist, will ich das nochmal erklären. Man muss ja manches mehrmals hören, bis es dann einen Klick macht und man sagt, ja, genau so ist es. Aufhimmlisch. Es gibt eine Bibel, die schreibt überhimmlisch. Das ist schon besser, wenn man nur himmlisch hinschreibt, weil die allermeisten Bibeln schreiben nur himmlisch hin. Das ist zu wenig. Überhimmlich ist schon wieder zu viel, weil das steht auch nicht dort. Da steht eine Präposition vor Himmel, die heißt auf. Und du kannst in alle grammatischen Bücher gucken und grammatischen Lehrbücher. Diese Präposition bestimmt den dritten Fall. Und der dritte Fall drückt einen Ort aus, ein Gebiet, er ist lokal zu fassen. Es gibt noch Sonderfälle im zweiten, dritten und vierten Fall, wo das auch eine Zeit betreffen kann, einen Grund angeben kann oder eine Richtung angeben kann. Das ist also noch möglich. Aber über heißt das nie. Diese Präposition hat nie die Bedeutung von über. Und ich sage euch auch gleich, warum, weil das irreführend ist. Wenn wir niedergesetzt sind mit dem Christus in den Überhimmeln, dann kriegst du einen falschen Eindruck. Wir sind nicht über den Himmeln angesiedelt, sondern innerhalb der Himmel. Und genau das sagt diese Präposition aus. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bibeltexte, die das beweisen. Der kann ja viel erzählen, der das behauptet. Und ich will euch 3, 4 Texte vorführen, die uns jetzt den Eindruck vermitteln, worum es dabei geht. Also Epheser 2,6, das ist ja der Vers, um den es eben hier geht. Da sagt, wir sitzen zusammen in den Aufhimmlischen, so nenne ich das. Man müsste noch anfügen, Bereichen, in den aufhimmlischen Bereichen, also innerhalb der Himmel, sitzen wir mit Christus. Was ist denn da noch alles? Epheser 3, Vers 10 ist ein zweiter Text, der uns das gleiche Wort vor Augen führt. Da heißt es, auf dass nun den Anfänglichen, das sind hochrangige Engel, und den Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen durch die Versammlung die vielbundige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also die Engel, die hochrangigen Engel, die Anfangsengel, sind auch in diesen Bereichen. Die sind nicht über den Himmel, die sind innerhalb der Himmel. Und jetzt wird es noch schlimmer. Epheser 6, Vers 12, wenn du umblätterst. Epheser 6, Vers 12, da steht, unser Ringen ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, Achtung, gegen die Anfänglichen, sind wieder die Engel, die Hochrangigen, gegen die Autoritäten, und jetzt bezeichnet er sie näher, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis, das ist nichts Gutes, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, und wo sind die? In den Aufhimmlischen. Wenn ich hier über Himmel lese, dann würde das heißen, dass die bösen Engel, die Mächte der Bosheit auch in überhimmlischen Bereichen sind. Davon sagt mir die Bibel nichts. Die sagt mir, die sind innerhalb der Himmel, nämlich in den aufhimmlischen Bereichen. Also haben wir in dem Bereich, wo wir sitzen mit Christus, haben wir gute Engel, schlechte Engel. Da gibt es eigentlich alles, was du dir denken kannst, so wie es uns die Schrift hier vorstellt. Und da gibt es noch etwas, nämlich Hebräer Kapitel 12, Vers 22. Und da wirst du staunen. Hebräer 12, Vers 22. Und was ist noch in den aufhimmlischen Bereichen? Hier beschreibt uns der Hebräerbriefschreiber unseren geistlichen Zustand, wenn es ganz praktisch um das Zusammenwirken geht in diesem Bereich. Er sagt hier, ihr seid herzugekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, dem auf himmlischen Jerusalem und zu 10.000 der Engel, einer Allzusammenkunft oder Allversammlung, Festversammlung steht in manchen Bibeln. Also das auf himmlische Jerusalem ist dort, wo auch die Zehntausende von Engeln sind. Deswegen heißt es nämlich auf himmlisches Jerusalem, weil es nicht über den Himmeln ist, sondern dieses auf besagt, es ist das Gebiet der Himmel, also innerhalb der Himmel. Die griechische Präposition beschreibt eine Örtlichkeit. Und jetzt sagt mancher, ja, wo ist denn jetzt das Vaterhaus, von dem Jesus geredet hat? Und wenn Jesus in Johannes 14, 2 sagt, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich habe euch da eine Stätte bereitet, dann müssen wir davon ausgehen, ich will es erstmal sagen, dann will ich es auch mit der Schrift beweisen, müssen wir davon ausgehen, dass das nicht innerhalb dieser Himmel ist, wo auch diese üblen Engel alle sind, die Mächte der Bosheit, über die wir eben gelesen haben, weil die Wohnung Gottes niemals inmitten dieser üblen Gesellen sein kann, sondern er wird wohl außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb der Schöpfung seine Wohnung haben. Können wir das beweisen mit der Schrift? Ich sage ja. Deswegen lesen wir jetzt Epheser 4, Vers 10. Und in Epheser 4, Vers 10 haben wir den ziemlich einzigen Beweis, wenn es um das Über- oder Innerhalb geht, von dem wir gerade hier gesprochen haben. Epheser 4, im Vers 10, da lernen wir haben die Woche im Hauskreis auch über den Vers gesprochen, der Hinabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene. Wo ist er hingestiegen? Über all die Himmel, auf dass er das ganze All vervollständige. Hier wird also der Ab- und Aufstieg des Herrn Jesus beschrieben in seiner heilsgeschichtlichen Funktion. Und da sagt die Schrift, er ist über die Himmel. Hier steht Hyperano, über alles obendrauf ist er hingegangen. Und wenn wir das jetzt wissen, dass er durch alle Himmel hindurch ging, obendrauf, über alle Himmel, gibt es also diesen Bereich über den Himmeln. Im Gegensatz zu dem Wort aufhimmlisch, was innerhalb dieser Himmel die Zustände beschreibt. Wenn wir also mit ihm gesetzt sind in den aufhimmlischen Bereichen, sind wir noch nicht an der höchsten Stelle, sondern eine Etage tiefer, um es menschlich auszudrücken. Das heißt nicht, dass wir noch keine Herrlichkeit hätten, dass Christus keine Herrlichkeit hätte, dass Gott nicht herrlich wäre. Nein, das heißt, sein Thron der Regierung, der Herrschaftsgewalt für seine gesamte Schöpfung befindet sich auch innerhalb der Schöpfung. Seine Wohnung aber, der Privatbereich, ist außerhalb der Schöpfung. Also müssen wir unterscheiden zwischen Arbeitsbereich und Wohnbereich. Ich kenne eine Familie in Norddeutschland, die haben ein Möbelhaus und etliche Büros und auch ihre Privatwohnung, alles auf einem Fleck. Und da läufst du vom Wohnzimmer über das Speisezimmer in das Gemeinschaftszimmer und in die Büros und in die Verkaufsräume und so weiter. Also das geht so nahtlos ineinander über. Da kann also jeder, die wohnen da so ein bisschen standförmig, weil das mehrere Familien sind, die laufen also von ihren Privatbereichen in den Arbeitsbereichen wieder zurück. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, wir müssen den Privatbereich vom Arbeitsbereich trennen. Warum? Was ist denn Himmel? Was ist denn Himmel? Denk mal an den ersten Vers der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 1. Das kann jeder aus dem Kopf. Da steht, im Anfang schuf Gott die Himmel, ne? Also was sind Himmel? Himmel sind Schöpfung. Was machst du denn mit Gott, wenn es keinen Himmel mehr gibt? Was machst du denn mit Gott, als es noch keinen Himmel gab? War Gott nicht im Himmel, als es noch keinen Himmel gab? Wenn es keinen Himmel gab, kann er auch nicht dort gewesen sein. Aber er war doch da. Und das ist genau dasselbe mit dem ewigen Gott. Den gibt es nicht. Es gibt einen endlosen Gott, aber keinen ewigen. Ewig ist zu kurz, weil die Ewigkeit hat angefangen und wird auch enden. Also wer biblisch konsequent denkt, wird in allen Bereichen immer wieder ganz logische Feststellungen machen können von der Gesamtschau des nicht nur Universums, sondern der gesamten Existenz Gottes, die ja endlos ist und auch hier deutlich wird. Also Himmel sind geschaffen, er hat sie geschaffen, genau genommen Christus, nach Hebräer Kapitel 1. Da sagt nämlich Gott zum Vater, du bist Schöpfer, und zitiert aus Psalm 102. Also wir lernen aus der Schrift, Gott hat in Christus die Himmel gemacht. Und die Himmel werden vollendet, wenn nämlich Gott einmal allen alles sein wird, dann ist auch diese Schöpfung nicht mehr Schöpfung, sondern wesenhaft göttlich und damit ist Schöpfung vorbei. Gott ist aber noch da. Verstehst du? Und deswegen sitzen wir jetzt innerhalb dieser himmlischen Bereiche. Wenn das alles vervollständigt ist, sagt uns der Korintherbrief, wird Christus das Gott unter, als Haupt unterordnen und dann wird alles in Gott hineingehen und es wird alles göttlich sein und damit ist das Schöpferische vorbei. Und das ist eigentlich ganz logisch und deswegen ist das auch eigentlich relativ verständlich, wenn du dich eine Weile mit beschäftigst, dass wir heute uns noch innerhalb der Schöpfung befinden, selbst in diesen aufhimmlischen Bereichen mit Christus zusammen, weil wir diese gesamte Schöpfung wiederherstellen, ins göttliche Licht verwandeln, ins Leben zeugen. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde. Und deswegen sagt er jetzt hier im Vers 7, wir sind bei Epheser Kapitel 2, im Vers 7 weiter, er sagt, auf dass er in den kommenden Äonen den überragenden Reichtum seiner Gnade in Milde an uns erzeige in Christus Jesus. Gibt es also kommende Äonen. Was sind Äonen? Ewigkeiten, steht in den meisten Bibeln. Es sind Zeiträume oder Zeitalter, sagt die Elberfelder, das ist schon besser. Also es gibt kommende Zeitalter. Wir sagen Äonen, lassen das unübersetzt nach dem Grundtext, damit es nicht missverstanden wird. Es gibt also kommende Äonen. Jesus hat von dem kommenden Äon gesprochen in Markus 10, Vers 30. Da hat er mal gesagt, ich will es nur zitieren, wer alles verliert um meinetwillen, Vater, Häuser, Mütter und so weiter, da wird hundertfach empfangen. Und im kommenden Äon, äonisches Leben, also das 1000 Jahre alt, das nächste, was kommt, ist der kommende Äon, in dem man äonisches Leben haben kann. Wenn du das mit ewig übersetzt, würde das also heißen, dass du in der kommenden Ewigkeit ewiges Leben hättest. Aber diese kommende Ewigkeit ist nur 1000 Jahre lang. Also wäre auch das ewige Leben nur 1000 Jahre lang. Wir erkennen also, man muss wörtlich bleiben, damit es Sinn macht. Und hier lernen wir jetzt in Epheser 2,7, dass es also Komende-Äonen gibt, nämlich mehrere. Es gibt noch mehrere Äonen. Und hier streite ich mich mit niemandem, wie viele das sind. Da gibt es die tollsten Ansichten drüber. Da halte ich mich raus, weil das ist biblisch überhaupt nicht nachweisbar, wie viele es denn sind. Aber wir wissen, es sind viele Äonen, das reicht uns schon. Wie lange gibt es die Äonen? Ich habe es schon vorweggenommen bei dem letzten Vers nach 1. Korinther 15, 28. Da steht, einmal wird Gott allen alles sein. Wenn also das gesamte All das Wesen Gottes angenommen hat oder in dieses Wesen hineingezeugt worden ist, dann gibt es auch keine Äonen mehr, weil nach Hebräer 1, Vers 2 sind die geschaffen. Da sagt uns die Schrift, Gott hat in Christus die Äonen geschaffen. Er hat in Christus die Ewigkeiten gemacht. Was war er dann vorher? War da kein ewiger Gott, wenn es noch keine Ewigkeit gab? Du merkst, wie schwierig das ist, wenn wir das Wort Ewigkeit benutzen. Kannst du in deiner Bibel überall streichen. Das ist viel besser. Schreib Äonisch hin oder Äon. Oder wegen mir Zeitalter oder sonst irgendetwas, aber ewig ist falsch. Ewig ist irreführend. Also es gibt kommende Äonen. Und jetzt sagt uns hier der Epheserbrief, damit wir beim Thema bleiben, er will nämlich Gott jetzt an uns, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, an uns, an dir und mir, will er in diesen Äonen seine Gnade in Milde und seinen Reichtum erzeigen. Das heißt, er will der gesamten Schöpfung zeigen, dass sein Handeln das Richtige ist und dafür benutzt er uns. So einfach ist es eigentlich. Und jetzt müssen wir mal gucken, was das für ein Reichtum ist. Er sagt, er will den überragenden Reichtum seiner Gnade erzeigen an uns. Überragender Reichtum. Wir lesen 3, 4 Verse, dann weißt du, was das ist. Epheser 1, Vers 7 wäre der erste. In Epheser 1, Vers 7, da heißt es, in welchem nämlich dem Christus wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Erlassung der Danebenfälle gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Also der Reichtum seiner Gnade hat es mit Erlassung zu tun. Also uns wird nichts mehr angerechnet. All das, was wir noch an Üblen tun oder schon getan haben, wird nicht angerechnet. Das ist Reichtum der Gnade. Denke an die Gedanken auch vom letzten Mal. Früher lebten wir unter dem Geist dieses Kosmos. Jetzt leben wir unter dem Geist des Christus, nämlich der Gnade. Wir sind immer noch Verfehler, wird aber nicht zugerechnet, weil er dafür bezahlt hat. So einfach ist das. Das ist so einfach, dass viele das nicht glauben können. Im Kapitel 1, im gleichen Kapitel, da Vers 18, Reichtum war das Thema. Was ist das für ein Reichtum? Wir sind erleuchtet worden bezüglich der Augen unseres Herzens, sagt Paulus hier, damit wir wahrnehmen, welches die Erwartung seiner Berufung ist. Was sollst du noch wahrnehmen? Welcher der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist, wo? In den Heiligen. Sind wir wieder angesprochen. Also der Reichtum seiner Herrlichkeit ist in den Heiligen. Kannst du das glauben? Das kann man nur glauben, weil vom Sehen ist es schwierig. Ne? Wir sind also hineingenommen in diese Herrlichkeit. Im Kapitel 3, Vers 8, Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 8, die dritte Stelle, die davon redet. Da heißt es, mir, dem Allergeringsten, der Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, welche den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus zu evangelisieren. Also die Evangeliumstätigkeit des Paulus war, den Nationen zu sagen, dass in Christus ein unausspürbarer Reichtum vorhanden ist. Das sollte der Weltmenschen sagen. Und wir haben ein Problem, das den Glaubenden zu sagen, dass das so ist. Wo sind wir denn? Verstehst du? Und ich bin fast der Meinung, habe das auch bei uns im Hauskreis schon gehört, da sagt dann jemand, ja, die davon überhaupt keine Ahnung haben, sind wahrscheinlich empfänglicher dafür, als die durch die Tradition der Kirchen verbogen worden sind. Kann ja so sein. Also nur Mut zur Verkündigung dieses Reichtums. Und jetzt kommt was ganz Praktisches in Verbindung mit diesem Reichtum, was auch wichtig ist im Kolosserbrief. Wir gucken nochmal Kapitel 2, Vers 2. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Ich muss auch blättern. Kolosser 2 im Vers 2 und 3. Und das ist jetzt ganz praktisch denken, auch für dich. Kolosser 2, Vers 2 und 3. Und da steht hier, Paulus betet, auf dass ihren, kannst du sagen, auch deinen Herzen zugesprochen werde, wofür? Zusammengebracht in Liebe zu allem Reichtum des Völligtragens des Verständnisses hinein in Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. In deiner Bibel steht hier wahrscheinlich das Wort Gewissheit, ist auch gut. Also was betet Paulus? Paulus betet, dass wir doch endlich begreifen, was das für ein Reichtum ist, nämlich dass wir einen Reichtum des Völligtragens des Verständnisses hinein in Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, haben. Ein langer Satz, ne? Also, was ist denn völlig tragen oder Gewissheit, steht in deiner Bibel? Das ist doch, dass ich in diesem Reichtum, in dieser Gewissheit, in diesem Reichtum dieses Verständnisses, wenn ich das alles doch weiß, wovon wir eben schon gesprochen haben, auch beim letzten Mal, wenn ich diese Fülle kenne, dass ich in diesem Verständnis dieses Geheimnisses völlig getragen werde, darum geht es doch. Wenn du hier hinausgehst nachher, hinein in die Welt, an deinen Arbeitsplatz oder dein Rentnerdasein, egal was du machst, kannst du in diesem Bewusstsein oder ins Büro, ich sehe gerade noch jemanden sitzen, der im Büro arbeitet, also du gehst in dein Büro in dem Bewusstsein, völlig getragen zu sein, in dieser Erkenntnis der gewaltigen Herrlichkeiten, die Christus in uns gewirkt hat. Dann kann dein Chef auch mal meckern, da kannst du drüber weggucken, weil du sagst, what up, ich bin so herrlich gemacht und du wirst das auch noch begreifen irgendwann. Also in dieser Gewissheit, das musst du ganz praktisch sehen in deinem Leben, das musst du in dein Leben hineinnehmen. Zu wissen, ganz praktische Auswirkungen hat das, wenn ich völlig getragen bin in diesem Wissen um die Herrlichkeit, die Gott in meinem Leben wirkt und im Leben der gesamten Leibesgemeinde, die in dieser Welt noch ist. Gut, und das will er jetzt zeigen, sagt uns der Vers 7. Diesen Reichtum will er zeigen an uns, wann in den kommenden Äonen. Und hier sehen wir, was damit in Verbindung ausgesagt ist. Nämlich, wir haben doch beim letzten Mal im Vers 5 und heute hier im Vers 6 am Anfang diese drei Ausdrücke zusammen leben, zusammen erweckt sein und zusammen sitzen. All dieses zusammen mit Christus geschieht eben zusammen mit ihm. Wir und er, das muss deutlich werden. Was ist das für ein Glaube oder für ein Glaubensleben, wenn ich ständig am Zweifeln bin, ob denn Gott mit mir ist, ob er mir jetzt hilft, ob er mir morgen hilft, ob er mir bei meiner Krankheit hilft oder was immer es sein mag. Wir müssen lernen, in der Gewissheit zu leben, dem völlig getragenen Reichtum, dass er das immer richtig macht, auch wenn es mir nicht gefällt. Es mag ja sein, dass wir manche Dinge in unserem Leben haben, die uns nicht gefallen. Aber sie sind von Gott gewirkt, weil er, wie wir gelernt haben, der ist, der in uns innen wirkt, wie es ganz wörtlich da steht. Wenn ich das also glauben kann, kann ich in dieser Gewissheit völlig getragen sein, ist das kein Reichtum. Das ist ein Riesenreichtum, wenn du in dieser Welt ganz gelassen gehen kannst, wissend, dass er es ist, der dich führt und lenkt. Und dieses in Christus ist ein Thema extra. Das will ich irgendwann auch mal als Wortdienst machen. Das wird noch einige Zeit dauern. Wir haben 40 Hinweise in der Schrift, 40 Mal, die uns ganz deutlich zeigen, was wir in ihm haben. Das ist ganz gewaltig. Ja, ich will weitermachen in unserem Text zu den letzten wichtigen Versen, Epheser 2, 8 und 9. Die Schlussfolgerung denn in der Gnade seid ihr Gerettete durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Schenkgabe ist es, nicht aus Werken, auf das sich nicht irgendeiner rühme. Ja, das ist eigentlich einmal eins für die Leibesgemeinde, das müsste uns allen klar sein. Wir sind in der Gnade gerettet. Wer ist die Gnade? Christus in Person. Und wir lernen bei Petrus in Apostelgeschichte 15, 11, ich will es nur zitieren, der sagt, oder ich lese mal nach Pfleiderer, der sagt, vielmehr durch die Gnade des Kyrios Jesu glauben wir, voll gerettet zu werden auf dieselbe Weise wie jene. Und jene, das sind die Glaubenden aus den Nationen. Also Paulus sagt, Juden und Nationen werden Petrus sagt es, Juden und Nationen werden in derselben Gnade gerettet. Und hier steht das Wort werden nicht als Zukunft, sondern als Passiv. Das heißt, das macht jemand. Dieses Verb ist in unserer Sprache immer etwas schwierig, Passiv und Zukunft auseinanderzuhalten. Also wir werden gerettet, weil er das macht. In dem Moment, wo du zum Glauben kommst, bist du gerettet. Die Voraussetzungen sind vor 2000 Jahren geschaffen worden. Das ist eigentlich ganz einfach. Und deshalb ist das Ganze eben auch ohne unser Mitwirken. Und wenn hier gesagt wird, wir sind Gerettete durch Glauben, durch Treue, dann dürfen wir überlegen, um welchen Glauben und um welche Treue es hierbei geht. Und das war ja schon auch extra Thema. Die meisten von euch wissen das. Das ist nicht mein Glaube oder dein Glaube, sondern seine Treue. Und es gibt eine ganze Reihe von Bibeltexten, die uns das ja vor Augen führen. Und ich benutze wieder meinen Lieblingstext, den ihr wahrscheinlich kennt. Aber man muss ja hier das 1000-mal gehört haben, damit du es nie mehr vergisst. In Galater 2, im Vers 16, da wird nämlich beides ausgedrückt. Es ist ja immer gut, wenn man beides zusammen in einem Vers hat, nämlich seine Treue und mein Glauben, wie das zusammenhängt. Und in Galater 2, 16, die meisten von euch haben sicher in ihrer Bibel das schon geändert, da lesen wir Folgendes. Wir nehmen aber wahr, oder wir wissen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Auch wir glauben, könnte ich einfügen, deshalb an Christus Jesus, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden, nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Also wie ist die Reihenfolge? Erst war er treu und deswegen glaube ich an ihn, damit ich aus seiner Treue gerechtfertigt werde. Also unser Glaube ist also nachgeordnet nach dem Glauben des Christus oder nach seiner Treue. Wenn ich also lese hier, dass ich aus Glauben an Jesus gerechtfertigt bin, dann ist das schlichtweg falsch, weil es stimmt nicht. Mein Glaube, den gab es noch gar nicht, als die Rechtfertigung gewirkt wurde, nämlich durch Christus vor 2000 Jahren. Also seine Treue, sein Glaube ist der Anfang. Und dann kommt mein Glaube. Der ist ja nicht unwichtig, das will ich ja nicht wegmachen. Aber wir müssen uns davor hüten, dass wir die Rechtfertigung und Rettung an unseren Glauben binden. Das ist falsch, sondern seine Treue ist die Grundlage dafür, dass ich das heute glauben kann. So rum ist die Reihenfolge. Und deswegen ist Rechtfertigung ein Geschenk. Deswegen ist es eine Schenkgabe, wie wir es im Römer Kapitel 3 lesen. Deswegen ist das nicht aus Werken. Deswegen hat er das gemacht und wir sind sozusagen jetzt in zweiter Reihe abhängig von ihm, dass wir das glauben dürfen und können. Und deswegen sagt Paulus, ich bin durch seine Gnade das, was ich bin. Er hat in meinem Leben gewirkt. Er hat mir den Auftrag gegeben. Er wirkt in meinem Inneren. Überall, wo du liest, in den Briefen wird deutlich, dass all das, was Gott gewirkt hat, in unserem Leben ohne unser Zutun geschehen ist. Bei Paulus liest du vom Mutterleib an, genau wie bei Jeremia bin ich erwählt worden. Bei dem Jakob und Esau liest du das auch. Und Gott hat also schon, bevor jemand Werke tun konnte, entschieden, was der mal wird. Er macht einen Christenmörder zu seinem Nationenapostel. Das hat er doch vorher gewusst. Warum lässt er denn erst Christen morden? Das darf er sich als Mensch fragen. Gott weiß warum. Weil auch das eine Lebensschule für diesen Mann gewesen ist, gleichzeitig ein Zeugnis für die unsichtbare Welt. Das dürfen wir nie vergessen, weil die Engel am Gotteshandeln etwas lernen und wir dürfen da mitwirken. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Und jetzt sagt Paulus hier in den Versen noch, warum ist das ein Geschenk? Steht Schenkgabe. Es ist eine Schenkgabe, Epheser 2, Vers 9. Und es ist nicht aus Werken. Warum? Damit sich niemand rühmt. Können Sie sich das vorstellen, wenn wir das gemacht hätten? Wenn ich meine Rettung und Rechtfertigung selber gewirkt hätte, wie ich dann hier rumlaufe, das ist unvorstellbar. Und wer Menschen kennt, und wir sind ja selber Menschen, wie schnell die stolz sind und überheblich, das wäre ganz, ich sage manchmal, wenn ich kerngesund wäre, steinreich und alles wissen würde, dann wäre ich unerträglich. Und genau das würde passieren. Also muss uns klar sein, dass das nicht unser Wirken ist, sondern sein Wirken. Und ich will noch Epheser 6, Vers 10 dazu zitieren oder lesen. Epheser 6, Vers 10, weil auch hier noch deutlich wird, wo unser Handeln liegt. Wir haben ja zwei Bibeltexte, die uns eigentlich ganz klar vor Augen führen, wo unser Handeln anfängt oder endet. Epheser 6, Vers 10 heißt es, im Übrigen, lasst euch innen mit Vermögen ausrüsten im Herrn und in der Haltekraft seiner Stärke. Lasst euch innen mit Dynamis, Vermögenskraft Gottes, ausrüsten. Lasst euch. Was heißt denn das? Er macht es, ich lasse es geschehen. In Philipper 2, Vers 12 heißt das, lass Gott an dir wirken. Paulus sagt an anderer Stelle, betrübe den Heiligen Geist nicht. Also meine Wirkung oder meine Arbeit ist also, dass ich ihm machen lasse. Wenn ich mich dagegen sperre und sage, ich will jetzt nicht, dann wäre ich auf Erziehungswege geführt, bis ich bereit bin, ihn wirken zu lassen. Aber es ist immer sein Wirken, er macht das. Das lerne ich hier aus diesen Versen. Ich komme zum Höhepunkt, dem Vers 10, der ja ein wenig Sprengstoff enthält für die Ausleger der Schrift. Denn hier heißt es als Schlussfolgerung des Ganzen, denn wir sind sein Gemachtes. Da kommt unser Thema her. Er hat uns so gemacht. Er wirkt alles in unserem Leben. Wir sind sein Gemachtes in Christus Jesus geschaffen worden, Achtung, aufgrund guter Werke, nicht zu guten Werken. Wir sind geschaffen worden aufgrund guter Werke, die Gott vorher bereitete, auf dass wir in ihnen wandeln. So, jetzt gibt es hier zwei wesentliche Sichtweisen dieses Gedanken, die ich hier vortragen möchte. Es gibt noch eine dritte, die ist ja sehr spekulativ. Da will ich mich nicht zu äußern, die werde ich am Ende nur kurz nennen. Also zwei Sichtweisen gibt es. Es gibt einmal die Möglichkeit der Auslegung, Gott hat gute Werke vorher bereitet, in denen ich wandle, wie es buchstäblich da steht. Die zweite Möglichkeit, diese guten Werke sind heilsgeschichtlicher Natur. Und ich will mit vier Bibeltexten diesen Gedanken unterstützen, damit du verstehst, dass beide Sichtweisen ihre Berechtigung haben. Ich will also nicht sagen, das oder das ist richtig, sondern der Bibelleser und der Zuhörer soll selber entscheiden, was er meint, glauben zu können. Für mich hat beides gleiche Bedeutung. Ich kann das eine nicht dem anderen vorziehen. In 2. Korinther 9, Vers 8 wäre der erste Text, der uns hilft, das zu verstehen, welche guten Werke hat Gott vorherbereitet. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8, ist ja auch ein ganz praktischer Text, den wir für das ganze irdische Leben eigentlich brauchen, wenn sie heißt, Gott aber vermag, jede Gnade hinein in euch überfließen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, jede Autarkie, Selbstgenüge habt und überfließend seid zu jedem guten Werk. Also er schenkt uns Autarkie, haben wir drüber gesprochen, über dieses Thema, damit wir für jedes gute Werk überfließend sind. Also er macht uns bereit für gute Werke, ganz buchstäbliche gute Werke in unserem Leben. Im Titusbrief 2, Vers 14, ein zweiter Hinweis, Titus Kapitel 2, Vers 14, sagt Paulus an den Titus von Christus, der sich selber für uns gegeben, auf dass er uns erlöse von aller Gesetzlosigkeit und jetzt und sich selber ein um ihn seiendes Volk reinige, eifrig in idealen Werken. Also er reinigt sich ein Volk. Wer das ist, kann man sich denken, das eifrig ist in idealen Werken. Also er macht das, damit wir auch ideale oder gute Werke vollbringen können. Es gibt noch einen Text, wir lesen erst noch Philipper 2, Vers 13. Philipper 2, Vers 13, das ist ja der nächste Vers, nachdem, den ich gerade zitiert auch hatte, dass wir Gott an uns wirken lassen sollen. Denn im Vers 12 steht das, lass Gott an dir wirken. Und im Vers 13 steht dann, denn Gott ist der Innenwirkende in euch. Sowohl, Achtung, das Wollen, als auch, vollbringen steht bei dir, nämlich nochmal Innenwirken für sein Wohlgefallen. Also er wirkt in mir nicht nur, dass ich das will, sondern dass ich das auch mache. Und damit ist klar, die guten Werke in meinem Leben sind Gott gewirkt, von ihm vorherbereitet, ganz klar. Und aus dem Alten Testament gibt es einen interessanten Vers, ich will ihn nur zitieren, in 1. Mose 2, Vers 3, nach dem Abschluss der Schöpfung, da sagt uns hier das Wort, also am siebten Tag, was da passiert, am siebten Tag hörte er auf von seinem Auftrag, und dann heißt es weiter, welchen erschuf Elohim wirklich zum Tun. Wenn wir das analysieren, stellen wir fest, Gott hat seine Schöpfung in Christus ins Dasein gerufen, damit die was tut. Also die Ursache des Tuns der Schöpfung liegt bei Gott. Und damit ist auch alttestamentlich klar, dass die Werke oder das Gewirkte sein Handeln in meinem Leben ist. Das wäre jetzt die ganz praktische Seite. Ich sage mal, der Oma die Taschen tragen, ist also von Gott gewirkt in meinem Leben. Wenn ich das jetzt heilsgeschichtlich auslegen will, das wäre die zweite Sichtweise, dann lesen wir Epheser 1, Vers 4, das ist ja bekannt, wo von der Auserwählung der Leibesgemeinde die Rede ist. Und Epheser 1, Vers 4 sagt Paulus, er hat uns auserwählt in Christus, wann? Vor Herabwurf des Kosmos. Wozu? Dass wir Heilige und Makellose vor ihm sind in Liebe. Wo ist denn hier das gute Werk? Also die guten Werke, die Gott vorherbereitete, das gute Werk, was Gott vorherbereitete, wäre zum Beispiel die Auserwählung der Leibesgemeinde für die Gestaltung der Heilsgeschichte. Die Leibesgemeinde des Christus ist das Werkzeug zur Gestaltung der ganzen Heilsgeschichte. Und dieses gute Werk, nämlich die Auserwählung dieser Leibesgemeinde, hat Gott, wenn ich es heilsgeschichtlich lese, vor Herabwurf des Kosmos getan. Und in diesem Werk seiner Auserwählung, sozusagen der Folge, handeln wir. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Es gibt noch einen Bibeltext, den will ich lesen, 2. Korinther 5, da haben wir eine ganze Abhandlung. Ich möchte mich aber auf den letzten Vers beschränken, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21, wo auch ein Grund genannt wird oder ein gutes Werk, das Gott vorherbereitet hat. Denn es heißt hier von dem Christus, den der Verfehlung nicht kannte, hat Gott, nämlich er, für uns zur Verfehlung oder Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Was ist also passiert? Das ist für mich das größte heilsgeschichtliche Werk, was Gott selber vorherbereitet hat, nämlich in dem Christus die gesamte Schuld der gesamten Schöpfung aufzunehmen, alles zu verändern und die Rechtsgrundlage zu schaffen, dass alles wiederhergestellt werden kann. Das wäre ein gutes Werk, das Gott vorherbereitet hat, wenn wir es heilsgeschichtlich betrachten. Ich zitiere jetzt noch zum Abschluss Heinrich Langenberg, damit nicht einer sagt, der Wolfgang Einhorn hat sich wieder was einfallen lassen. Und gelegentlich hört man auch mal so einen Spruch. Aber glaubt mir, ich kann das in der Liebe des Christus ertragen. Ja, es war Heinrich Langenberg zu diesem Thema. Bei diesen guten Werken handelt es sich nicht etwa um unsere Werke, die wir tun, sondern um Gottes Werke an uns, in denen wir wandeln sollen. Unser ganzes Sein ist Gottes Kunstwerk, Poema, Gemachtes. Alle einzelnen Gnadenhandlungen Gottes an uns sind gute Werke, die Gott vorher bereitet hat und die nun durchgeführt werden, damit das Kunstwerk vollendet werde. Der Gedanke, dass wir berufen seien zu guten Werken, liegt nicht in diesem Wort. Das Verhältniswort epi mit dem Dativ muss übersetzt werden mit gestützt auf. Aufgrund von, habe ich vorhin gesagt. Die Neuschöpfung in Christus Jesus stützt sich auf die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in denselben wandeln. Sie machen also unseren Wandel aus, indem in ihnen besteht unser Wandel. Soweit Heinrich Langenberg. Also das Wirken Gottes ist sein Wirken. Wenn ich das überblickend zusammenfassen darf, was wir heute Morgen hier besprochen haben, kann man also sagen, wir sind zusammen mit dem Christus erweckt und sitzen zusammen mit ihm juristisch in den aufhimmlischen Bereichen, anfänglich hier, vollendet dort. Und das Ganze geschieht in seiner Gnade, ohne mein Handeln. Nicht aus meinen Werken, sondern aus seinen Werken, die auch er, wenn ich es heilsgeschichtlich lese, vorher bereitet hat, nämlich Auserwählung der Leibesgemeinde, Opfer des Christus, um überhaupt so etwas machen zu können. Und deswegen sind wir sein Gemachtes. Und deswegen wandeln wir aufgrund guter Werke, weil Gott alles gewirkt hat in unserem, deinem und meinem Leben. Ja, und dafür wollen wir ihm danken, loben und preisen. Amen.